Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des nicht Frühstück in Westeros, sondern des Lichtspielcasts natürlich. Ganz ungewohnt, heute bin ich mal der Moderator, aber ich sehe gerade, unser rotes Telefon läutet. Wir haben einen Anrufer. Johannes, hi, unser erster Anrufer. Ich werde da gleich mal rangehen. Hallo?
Hallo? Mosef?
Ja?
Josefini? Oh, ja, doch, es funktioniert.
Gut.
So, ja, am anderen Ende der Welt wieder zugeschaltet. Wir versuchen heute mal einen artistisch-technischen Stunt irgendwie hinzulegen. Mal gucken, ob wir den Dennis noch bekommen, der ist.
Ja, da leuchtet das Lämpchen. Mal schauen. Dennis, hörst du uns?
Ja, ich höre euch.
Ist dein Bäckertelefon auch richtig eingestellt auf die richtige Frequenz?
Wenn ihr mich hört und ich euch höre, gehe ich davon aus, dass das der Fall ist, ja.
Na gut, dann übergebe ich jetzt mal wieder die Moderation an dich.
Nicht so viel bewegen dabei, bevor dann irgendeine Antenne sich wieder ein bisschen anders ausrichtet.
Ich gebe mein Bestes. heute unter etwas komischen Umständen. Mein Laptop hat die Beat gemacht, mein Internetempfang ist nicht so geil. Und deswegen bin ich gerade, tue ich über mein Telefon reinklingeln. Und ja, deswegen nehmen wir gerade über sekundär gute Quellen auf. Und da ich mein Handy auch noch laden muss, liegt das hier am Boden, weil das die einzige Steckdose ist, wo ich mich dann vernünftig hinsetzen kann. Das heißt, ich liege jetzt gerade am Boden vor meiner Blu-ray-Vitrine und gucke auf mein Smartphone.
Und heute haben wir kein Kamerabild vom Dennis.
Oh Mann. Ja, schade. Aber ich stelle mir das so vor, du liegst so am Bauch und hast deine Ellbogen aufgestützt und dein Kinn auf deinen Händen und baumelst mit deinen Beinen in der Luft rum, oder?
Lass sie, ja.
Da ist der Boden.
Oh, yes. Jetzt haben wir sogar ein Bild.
Just, wir haben ein Videofeed.
Ich sehe ein Nasenloch, ein haariges Nasenloch.
So, hier ist meine Vitrine direkt vor mir.
Ja, das kann natürlich der Zuseher, der geneigt jetzt nicht, der Zuhörer nicht sehen. Ist er.
Ich weiß, Mo, meine Technik ist kaputt, nicht ich. So, ich habe natürlich jetzt keinen Zugriff auf unsere ganzen Dokumente und so weiter, deswegen mache ich alles aus dem Kopf. Also, E-Mails, warte, wie war das?
Entschuldigung.
Also es ist halt wirklich wie so, ich lege halt wirklich auf den Boden.
Ja, ich. Sorry, aber das sieht einfach zu geil aus, wie der Dennis mit dem Kinn auf dem Boden liegend versucht, so in diese Kamera reinzugucken. Mach mal weiter.
Also Lichtbekasse, Kino.com. Jetzt muss ich selbst lachen. Kinofilm.com/Podcast, so genau, da auf könnt ihr uns in die Shownotes reinkommentieren und natürlich freuen wir uns über Bewertungen auf iTunes. Die dürft ihr natürlich auch gerne verfassen, wenn die auf dem Boden liegt. Dann gehen wir gerade in unsere.
Weißt du, wie das ist? Ich fühle mich wie eine Maus, die in einem Mäuseloch sitzt und irgendjemand redet in meine Haustür rein.
So, ich tue jetzt meine starken Oberarme hier vor. So.
Gut.
Ja, Spotlights wolltest du, Dennis, oder?
Ja, habe ich doch gesagt,
ja.
Oder?
Ja. Darf ich anfangen oder sollen wir dir deins vorlesen, was du machen wolltest?
Nee, ich will jetzt von euch wissen, was euer Spotlight ist.
Also alles klar.
Johannes, du fängst an.
Gut, dann machen wir es kurz und knackig. Und zwar ist mein Spotlight die Real-Time Raytracing Cinematic Demo, die Unreal jetzt auf der GDC vorgestellt hat. Die haben sich mit dem ILM X-Lab zusammengetan und eine neue Technikgeschichte vorgestellt. Wir packen dazu einen Link in die Shownotes. Guckt es euch an, das sieht im Prinzip aus wie eine Szene aus einem Star Wars Streifen. Das Großartige daran ist, das ist in Echtzeit quasi gerendert. Gut, die haben da ein ziemlich kaputtes PC-Rig auf der Messe mit gehabt, irgendwie 4 von diesen neuesten Karten, die haben im Sly geschaltet mit einem Wahnsinnsding. Das ist sicher noch ein bisschen Zukunftsmusik, wobei die meinten, sie könnten sich durchaus vorstellen, dass erste Projekte das dieses Jahr mit so in Angriff nehmen, diese Technik. Klingt auf jeden Fall sehr cool. Wer will, kann sich da mal ein bisschen näher hinschauen. Das Ganze gibt es auch als kompletten GDC-Talk auf YouTube zu sehen. Macht aber einen sehr, sehr potenten Eindruck. Und gerade was eben so Echtzeit-Cinematics angeht, glaube ich, könnte das doch auch immer mehr Leute dazu holen. Es gibt ja schon das ein oder andere Projekt, was so Game Engines nutzt, gerade was so im Serienbereich ist, wenn es so wiederkehrende Dinge sind. Ja, dann wird halt Filmen auf dem Holodeck oder halt, ich sag mal, ein Realtime-gecapturter Avatar irgendwann vielleicht doch durchaus möglich sein.
Genau, weil jetzt haben es, also es wirkt ja alles so, als wäre es schon motion-captured, oder, das Ganze? Animationen sind sehr flüssig. Und das Clevere ist halt, sie haben halt jetzt nicht, sie verwenden halt Stormtrooper und so glänzende, nicht organische Oberflächen und so, das bietet natürlich das total an, weil das super ausschaut und gleichzeitig aber noch nicht so leicht in das Uncanny Valley reinfällt. Weil wenn du jetzt wirklich Menschen zeigst mit Haut und Haaren, ich glaube, da wird es also und Mimik noch dazu, Gesicht mit Mimik und so.
Dann es gibt genau dazu noch ein paralleles Video, was sie auch veröffentlicht haben. Da gibt es einmal einen digitalen Andy Serkis und ein digitales Monster, was sie dann die gleiche Gesichtsmimik mit draufgelegt haben. Da sieht man schon, gerade Mo, was du ansprichst, dass es so ein bisschen im Uncanny Valley-Bereich einfach noch ist, weil es eben halt klar von den anderen Möglichkeiten dort begrenzt ist. Aber es ist nichtsdestotrotz ein beeindruckender Schritt nach vorne. Auf jeden Fall. Der Star Wars-Demo funktioniert es aus den genannten Gründen von dir wirklich sehr, sehr gut, ja.
Genau, also das ist fast ununterscheidbar eigentlich. Also ich kann mir vorstellen, so alles, was jetzt Fahrzeuge sind, zum Beispiel ein Need for Speed, wenn du das in der Qualität machst, es ist, als würdest du einen Film fahren, also ein Filmspiel. Und ich glaube auch, also wenn du jetzt sagst, 4 aktuelle Grafikkarten, das ist wahrscheinlich in 3, 4 Jahren ist es wahrscheinlich eine aktuelle Grafikkarte und in 6 bis 10 Jahren hast du dann wahrscheinlich eine mittelmäßige Grafikkarte, die wahrscheinlich dieselbe Rechenpower hat. Also, ich bin da guter Dinge, dass das relativ schnell gehen wird, dass wir solche Sachen jetzt dann bald in Spielen sehen und nicht nur als Tech-Demo. Coole Sache.
Ja, denke auch auf jeden Fall. Im Spielen bin ich ein bisschen gucken, aber gerade so im filmischen Bereich könnte ich mir vorstellen, dass es dort wieder ein paar Leute gibt, die sich auch dann vielleicht ein bisschen herausgefordert fühlen. Gerade weil das Spannende ist, dass die auch so einen Real-Time-Motion-Capturing-Integration mit dran am Werken sind, das teils auch schon mit vorgestellt wurde. Ja, Games und Filme sind dann doch auch im technischen Bereich immer mehr am Mergen, was eh schon der Trend ist. Und da so coole Ergebnisse zu sehen, macht großen Spaß. Aber ja, spannende visuelle Dinge. Mo, hast du auch was mitgebracht?
Ja, genau. Und zwar der Spike Jonze hat sich mal wieder an einem Werbespot versucht. Was heißt versucht? Er hat natürlich einen abgeliefert. Und was für einen? Für den Apple HomePod. Ein Musikvideo gestaltet mit der Twix. Wie heißt die? FKA Twix oder so. In der Hauptrolle, möchte man meinen. Also sie tanzt in dem Video. Und das Video ist einfach richtig cool gemacht, weil so ein bisschen, wie sagt man sowas? So ein bisschen diesen Vibe vom Gravity-Finale hat. Also ganz verzerrte Räume zeigt. Und wo man im ersten Moment glaubt, ja, es sind Visual Effects und die haben da vor grün gedreht und dann alles computer gemacht. Aber nein, es gab dazu auch noch ein Making-of-Video. Und da sieht man, wie das gemacht wurde. Und das meiste davon ist einfach echt In-Camera-Arbeit oder Special Effects und keine Visual Effects. Natürlich dann noch mit ein bisschen drüber gepolished in der Post-Pro. Aber im Großen und Ganzen ist das alles so am Set passiert. Und auch das Making-of ist ziemlich gut gemacht. Auch schön zur Musik geschnitten. Die Musik ist lässig. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man sich das mal anschaut. Solche Werbespots gibt es ja hin und wieder. Gab auch letztes Jahr einen von, wie heißt die, Kaiso oder so eine Parfum-Marke mit dem Choreografen, der hat auch hier mitgewirkt, der hat auch damals das Chandelier-Video für die Sia choreografiert, eben Spike Jonze an der Regie und ich glaube Kamera da auch gemacht, ziemlich cool, also bin ja sonst nicht so der riesen Musikvideo-Fan, muss ich zugeben, aber das kann was, ist ein visuell sehr interessanter Look und auch gut gemacht, unterstützt die Musik und verkauft letzten Endes dann auch noch ein Produkt, was natürlich Apple freuen wird.
Das stimmt, das stimmt. Aber hättest du am Anfang überlegt, ob es CG ist? Also ich fand, das sah halt schon schön organisch einfach aus. Also mich hätte es echt extrem überrascht, wenn es so wäre, weil es halt, ja, also dann wäre es unpackbar gewesen.
Ja, klar. Es wäre, also sicher war ich mir nicht, sagen wir es mal so. Weil ich meine, wenn auch sonst, ich sag mal zum Beispiel der Man of Steel, viel falsch macht, aber was mir halt an dem Film taugt, ist, dass sie oft den außerirdischen Sachen so einen sehr greifbaren Look geben, mit so einer ganz rauen Oberfläche irgendwie. Und ich dachte halt, sie haben hier vielleicht auch einmal versucht, so ganz absichtlich das alles nicht so perfekt wirken zu lassen, um die Illusion besser zu verkaufen. Aber ich habe es jetzt relativ schnell auch das Making-of gesehen, also es war nicht so, dass ich da jetzt im Bett wach gelegen bin und mir dachte, war das wirklich jetzt CG oder haben sie mich verarscht? Aber es ist so oder so ein cooler Trick, sage ich mal.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist, lohnt auf jeden Fall mal reingucken. Gerade das Making-of, da hatte ich auch einen kurzen Blick geworfen. Sehr, sehr cool, sehr schön und auch ja, sehr motivierend und begeisternd, was man einfach auch dann so mit gutem alten Handwerk, sage ich jetzt mal, machen kann. Klar haben die das dann auch in wunderschöner Art und Weise gestaltet und zusammengesteckt, aber das hat schon echt was, ja.
Ja, dann bin ich jetzt dran. Also, ich habe mal das Handy, weil ich nicht weiß, wie viel, also ich kann nicht abschätzen, wie beschissen die Qualität sein wird. Deswegen habe ich das Handy mal aus der Hand gelegt und habe das jetzt hingestellt, so wie eben, und versuche eine Position einzuhalten, die die beiden Vögel hier nicht zum Lachen bringt. So. Und es trotzdem einigermaßen verständlich ist. Also, ihr könnt mich gut verstehen, oder was?
Das passt.
Ja, ja.
Okay. Muss ich überlegen, was war mein Spotlight? Ach so, richtig, genau. Ich mag die Lindsay Ellis sehr gerne. Die hat einen YouTube-Channel, die war früher bei The Guy with the Glasses und genau, macht jetzt halt selbst Videos. Und so bei vielen YouTubern, oder halt nicht bei vielen YouTubern, aber bei vielen, die so Video-Essays machen in Bezug auf Filme, gibt wenig gute, für mich zumindest. Also gibt so ein paar, wo ich sage, ja, okay, hey, kannst du dir mal angucken. Und die waren am Anfang gut. Also zum Beispiel den Netrider mochte ich am Anfang. Mittlerweile bin ich nur noch nervig und nur halt wirklich dumme Themen, weil er halt jede Woche eins raushaut. Aber die Lindsay Ellis, die ist halt wirklich, also die macht wirklich ganz, 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 ganz großartig. Ist für mich so wirklich die beste Person in Bezug auf Video-Essays und wirklich interessante Themen und wirklich einfach sehr gut recherchiert, verpackt und sind einfach großartig. Und die ist unglaublich großer Herr der Ringe und Tolkien-Fan. Herr der Ringe hat die halt, liebt die halt auch so, die Filme. Und ja, fand Hobbit halt auch ultra scheiße. Und hat sich dann jetzt so, ich glaube, wann kam der erste Hobbit raus? Ich glaube 2012, den nochmal angenommen und hat zwei Video-Essays gemacht. Das zweite ist noch nicht draußen, aber das erste ist jetzt vor kurzem rausgekommen und da möchte ich gerne kurz darauf hinweisen. Das ist großartig. Schön ausführlich, geht glaube ich knapp 34 oder 35 Minuten und ja, darf sich da jeder mal angucken, der da Interesse dran hat. Ist sehr intelligent und gut gemacht und geht wunderbar darauf ein, warum die Hobbit-Filme nicht so gut funktionieren. Um es mal milde auszudrücken.
Alles klar. Das heißt also, sie geht wirklich auch so vom komplett inhaltlichen einmal über alles drüber oder setzt sie irgendwo halt einen Schwerpunkt drauf oder eher auf die Geschichte oder wirklich nee, auf nee, einfach den ganzen Film?
Die ganze Trilogie sei es einzelne Musikmomente, wieso die nicht so gut funktionieren oder warum die deplatziert wirken oder nicht so gut sind, sei es Effekte, sei es Struktur der Drehbücher, sei es Cast-Entscheidungen, halt alles.
Ja.
Also wirklich, also alles in knappen 35 Minuten. Cool. Und es ist halt auch nur der erste Teil, genau. Ach so, ich vergesse mal, dass ich moderieren muss, wenn ich ja gemütlich am Boden liege. ja, dann jetzt, was kommt als nächstes? Wie heißt das? Ach ja, was wir geschaut und gespielt haben. Johannes, was hast du geschaut und gespielt?
Ja, lieber Dennis. Ich hatte die Möglichkeit, bei meinen verschiedenen Flugabenteuern in der letzten Woche im Prinzip, das eine oder andere zu schauen, denn ich hatte ein ganz schönes Erlebnis. Ich wollte letzten Sonntag eben zur GDC fliegen von der Arbeit aus. Mit etwas Verspätung ging es dann in Frankfurt auch los. Wir mussten noch enteisen, es war Schneekase. Ich war einfach super happy, im Flieger zu sitzen, der angeblich überbucht war. Ich aber dann plötzlich eine Sitzreihe für mich allein hatte, weil eben die Anschlussflüge Verspätung hatten.
Konntest du drei Filme gleichzeitig schauen?
Das heißt, ich habe drei Filme gleichzeitig. Nein. Denn, also, ich habe schon was gestartet. Aber der Haken an der Sache war, irgendwann über Island kam eine Durchsage. Von wegen, ja, wie man ja gemerkt hätte mir gerade eine Kurve geflogen. Diese Kurve wäre eine 180-Grad-Wende gewesen, weil wir wegen technischer Probleme zurück nach Frankfurt müssten. Das heißt, ich habe so lange gebraucht, wie es eigentlich hätte sein sollen, war am Abend nur wieder da, wo ich am Morgen losgeflogen bin. Und habe dann am nächsten Tag nach langem Warten dann noch einen Flieger erwischt, der auch wirklich dann da mich hingebracht hat. Aber deswegen habe ich 2 Tage im Flugzeug verbracht und da lief etwas Entertainment-Programm. Deswegen bin ich zu dem einen oder anderen gekommen. Und mag da kurz den Mord im Orient Express mit anführen, der ja im Ende des letzten Jahres bei uns rauskam. Und ja, eigentlich eine spannende Kriminalgeschichte ist hier. Agatha Christie, auch schon vor einigen Jahren. War das auch mit Sir Peter Ustinov oder war der nur am Nil dabei?
Sir Peter Ustinov hat das Böse unter der Sonne und Tod auf dem Nil gemacht. Mord im Orient Express war Albert Finney.
Dankeschön. Und hier ist es der Werteherr, oh, jetzt ist mir der Name gerade entfallen, der auch Regie führt. Genau. Er ja, übernimmt die Hauptrolle des Inspektors mit dem schönen Schnurrbart und dem netten französischen Namen, der mir jetzt auch gerade entfallen ist. Oh, das gibt's doch nicht. Hin, funktioniere. Hercule Perrault, genau.
Und Poirot. Sie spitzen ihre Lippen, als würden sie küssen.
Okay. So, Dennis, du klingst so scheiße, bleib doch mal. Ich höre jetzt mal zurück. Okay, jetzt könnt ihr wieder nicht, ich darf nicht auf dieses Bildschirm jetzt gucken, was der Dennis gerade wieder. Wo war ich? Beim Film, genau. Mord im Orient Express. Ich mach's kurz. Die Geschichte ist spannend. Die Charaktere sind ja ein Wahnsinnscast und er hat auch schöne Charaktermomente, die interessant und spannend sind. Und ich liebe eigentlich solche Geschichten, wo man raustüftelt, wer, wie, wo, was, warum, mit wem und wann. Ja, aber es kommt nie so wirklich in Fahrt. Es hat ein paar schöne Sets gehabt am Anfang. Das eine oder andere wirkt so ein bisschen überstilisiert. Damit kann man aber soweit leben. Er nimmt aber nie so wirklich, wirklich Fahrt auf, sodass es am Ende, ja, er war okay, er war jetzt nicht schlecht, aber ich glaube, da hätte man noch was einfach Spannenderes aus der Vorlage mitmachen können. Ich glaube, ich habe den anderen, muss ich gestehen, nie gesehen, dass ich da nicht den Vergleich hätte. Würde mich aber interessieren, ob die das nochmal spannender mitgemacht hätten. Ich denke, wer Krimis mag, kann sich den gerne mal zu Gemüte führen oder vielleicht doch einfach das Buch lesen. Ist starbesetztes Mittelmaß, würde ich mal so mit erwähnen. Ich glaube, Dennis, du hast eine ähnliche Meinung oder hast du den gar nicht geschaut?
Nicht ganz. Ich fand den beschissen.
Okay, also noch schlechter. Nö, beschissen war der. So schlecht würde ich den jetzt nicht persönlich setzen, aber auch eben nicht besonders faszinierend, sagen wir es so. Außer ein paar kleine Späße, die hier und da mitkommen und die sprachlich ganz schön waren. Genau, ansonsten habe ich mir gedacht, nachdem er sagt, musste mir ein bisschen was Actionreiches geben und habe mir Justice League einfach um die Ohren gehauen. Ja, was soll man sagen? Also, viel Feuerwerk, was so ein bisschen ja ist. Er hat ein paar schöne Charaktermomente, aber meistens sind es die Szenen gefühlt, wenn wir unseren Superhelden nicht in Superhelden-Kostümen begegnen, sondern eigentlich eher da war, wenn halt Bruce Wayne irgendwo unterwegs ist oder wir halt auch Ezra Miller oder so begegnen. Das funktioniert hier und da ganz nett. Ist eine seichte Geschichte, hat sicher auch so innerlich so seine Schwächen und ja, macht definitiv einiges besser als Batman wie Superman, aber ist welten entfernt von einem Wonder Woman. Von daher, ja, so ein Popcorn-Abendvertreib, wenn man keine Erwartungen groß da dran mit hat. Es ist hier und da blitzt so ein bisschen Potenzial auf. Aber im Ganzen leider auch nichts allzu Großartiges. Gerade so unser Bösewicht, der Steppenwolf, ist auch CG-mäßig so ein bisschen an der Grenze, würde ich sagen. Das ist doch einfach hier und da immer so ein bisschen rausfällt. Gibt es einen sehr schönen Honest-Trailer zu, den ich kürzlich gesehen habe, über die ganze CG-Wilderei. Daher mal gucken. Hat den von euch noch wer gesehen mittlerweile eigentlich?
Ja. War beschissen.
Ich erkenne ein Muster.
Ja, ich denke auch.
Ich habe ihn leider, okay. Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Es war ja irgendwas, dass Joss Whedon irgendwann mit dazugekommen ist. Ich weiß nur gar nicht, ob er wirklich bei dem jetzt aktiv dann noch groß mit Entscheidungen getroffen hat oder war das ein anderer Bezug?
Ja, das war Justice League.
Weil es wird als Regisseur und auch Produzent Zack Snyder eigentlich noch geführt,
genau,
aber
der hat dann in der Familie ein tragischer Fall und der Whedon hat dann für den Abschluss noch übernommen.
Ja, aber ich weiß nicht, wie viele noch genommen. Zumindest war er nicht als Director aufgeführt.
Nee, das ist aber aus Bezug DGA-Regelung. So. Also
okay.
Bei Henry Cavill siehst du ja dem seinen nicht vorhandenen Oberlippenbart. Ich glaube, es sind 2% an Szenen, wo das nicht rausgemacht wurde und das ist ja halt so pervers. Ich habe halt immer auf eine Szene gewartet, wo es nicht auffällt und es gibt einfach fast keine Szenen. Deswegen kann man halt fast davon ausgehen, dass alle Szenen mit Superman Joss Whedon gemacht hat.
In den Reshoots sozusagen.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, erläutert doch mal kurz, was es damit auf sich hat. Ich wusste das nämlich auch nicht. Ich habe nur irgendwann im Nachhinein mal was gelesen. Mir ist im
Buch
nichts aufgefallen. Oh.
Das ist dir nicht aufgefallen. Ich hatte es vergessen und ich sehe die erste Szene und ich sehe, um Gottes Willen, was ist denn das? Ist mein schöner 4K-Fernseher kaputt.
Das ist vielleicht, weil du hast...
Darf ich sagen, ich hatte einen 9 Zoll niedrig aufgelösten Rücksitzbildschirm vor mir. Darf ich sagen, dass die von der Lufthansa oder im A380 ist leider etwas enttäuschend im Vergleich zur Konkurrenz, was so die Qualität des Bildschirms angibt. Deswegen habe ich mir gedacht, kann ich mir das mal antun.
Okay.
Aber vielleicht ist es genau die richtige Situation, in der man den Film schauen kann. Wenn der Bildschirm ganz mies ist.
Vielleicht. Ja, Dennis, du wolltest kurz erläutern, was es damit auf sich hat.
Ja. Henry Cavill hat Justice League abgedreht und hat dann mit den Dreharbeiten zu Mission Impossible begonnen und musste dann zu Reshoots zurückkommen, hat aber für seine Rolle für Mission Impossible einen ganz wunderschönen Schnurrbart sich wachsen lassen und ich glaube Paramount ist es, die bei Mission Impossible das Studio sind, die haben ihm verboten, den zu rasieren und deswegen hat er alle Szenen für Justice League, also alle Reshoots halt, aber das ist halt fast jede einzelne Szene gewesen da, so wie man das im Film erkennen konnte, mit Schnurrbart gedreht und den haben sie digital rausgemacht. Und es sieht halt einfach, also du siehst, es ist halt grauenvoll. Es ist halt wirklich, ich habe es von vornherein gehört, dachte, okay, gut, mir wird es wahrscheinlich nicht auffallen. Und ich habe noch nicht mal dran gedacht. Und du siehst gerade, die allererste Szene ist halt eine Szene mit Superman und
das Superman.
Der Superman, haha.
Okay.
Ja, sehr, 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 sehr offensichtlich. Okay, ja gut, klar, so einem kleinen Bildschirm, das...
Ja, wenn man es nicht weiß, weiß ich nicht, ob es so offensichtlich ist, müsste das auf einer anderen Leinwand mal gucken. Aber ja, ich denke,
Wenn du es nicht weißt, würdest du dir denken, irgendwas
sieht komisch aus, ja.
Ja, die Leute sind verstört aus dem Kino, die das nicht wussten. Die haben gesagt, was ist hier los? Also irgendwas, der sah komisch. Also ich fand den früher, bevor ich ihn immer sexy, der Henry, der war so ein süßer Bursche und jetzt auf einmal, ich weiß nicht, was ist.
Ja. Nun gut, wie auch immer, ich glaube, wer will, kann sich den Film geben. Eine Empfehlung würde ich da auch nicht für aussprechen. Naja, mal gucken, vielleicht macht es ein anderer immer wieder besser, wo der ein oder andere der Charaktere mitkommt. Weil so einzeln haben die Charaktere ja durchaus Potenzial, aber wenn es zum Feuerwerk kommt, gerade mit den Bösewichten, war es jetzt nicht so der Wahnsinn. Dann mal etwas noch, was etwas länger her ist, oder was nicht länger, aber nicht auf den Flügen war. Killers Bodyguard Oder im Englischen heißt er eigentlich The Hitman's Bodyguard. Warum denn man den Hitman im Deutschen zum Killer gemacht haben, ist auch wieder eine sehr interessante Frage, die man stellen könnte. Wir lassen die mal offen im Raum stehen. Auf jeden Fall geht es dabei um Prinzip einen Auftragskiller, wie der Name unschwer erkennen lässt, und einen Personenschützer, um es mal so zu erwähnen. Und wie es auch dazu kommt, auch immer, soll jetzt unser Personenschützer aber jemanden beschützen, der eigentlich ein Auftragskiller ist, weil er als Zeuge wo vorgeladen wird. Und ja, dann wird es eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Also ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass Ryan Reynolds unser werter Personenschützer ist, der Samuel L. Jackson quasi davor bewahren soll, umgenietet zu werden. Ist so ein schöner Film mit zwei Chaoten, die sich durch die Gegend ballern, labern und bisschen Barsch, bisschen Spaß, bisschen Feuerwerk. Nette Popcorn-Unterhaltung. Kann man sich auf jeden Fall mal geben. Der ein oder andere Schmunzler drin. Auch was man so ein bisschen hier so vom, ja, gerade so seinen letzten jüngeren Projekten von dem Reynolds halt mit kennt, so von der leicht suffisanten Deadpool'schen Art. Und Samuel L. Jackson ist da auch wieder so ein solider Killer mit ein wenig Herz oder so, um es mal vage zu halten. Ja, spaßig, nett gemacht, von den genannten Filmen bisher definitiv der beste, den ich anführen würde. Aber noch ganz kurz, mein größtes Highlight, was ich gesehen habe, zwar auch nur im kleinen Bildschirm, aber in richtig gut, The Darkest Hour, die dunkelste Stunde heißt der, glaube ich, im Deutschen. Das heißt, es geht um Winston Churchill, der von Gary Oldman porträtiert wird, als er eben zum Premierminister in England wird, zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und dafür hatte er auch nicht unverdient, wie ich jetzt sagen würde, einen Oscar abgeraubt. Das Ding ist wirklich gut. Es sieht echt schön aus. Es ist schön beleuchtet. Diese Kostüme sind der Wahnsinn. Gerade Gary Oldman, wie er aussieht, ist der Wahnsinn, wie er spielt von der Sprache her. Und einfach sehr, sehr großartig gemacht. Das ist super emotional. Also wie gesagt, selbst im Flugzeug kamen einem da die Tränen zum Schluss. Und ja, ich darf euch den Film nur wärmstens ans Herz legen, den mal zu gucken, weil der, wie gesagt, echt gut ist. Ist jetzt auch kein Jahrhundertwerk, wo man sagt, oh mein Gott, das wird jetzt meine Top 3 definitiv machen. Das kann ich nicht sagen, aber es ist, würde ich sagen, definitiv der mitbeste Film, den ich bisher dieses Jahr gesehen habe.
Aber ich habe ja gehört, im Flugzeug in hoher Höhe kommen einem irgendwie leichter die Tränen. Gibt es dann irgendwelche Untersuchungen?
Das könnte natürlich auch sein. Und das war der Knilch neben mir, der die ganze Zeit am Zwiebeln essen war. Aber ja, hat den von euch schon irgendwer gesehen? Ich weiß gar nicht, wie der sonst Dennis momentan hier in den Kinos schon läuft.
Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Ich glaube, der Dennis ist gerade an eine Antenne gekommen, weswegen seine Verbindung aus seinem sibirischen Unterschlupf wieder abgerissen ist.
Er muss die Schnur gespannt halten, sonst funktioniert es nicht. Auf die Gefahr hin, dass er uns jetzt gleich reinplappern wird, glaube ich, werde ich mal weitermachen mit den Spotlights.
Ja.
Ich habe außer Friends jetzt nicht viel gesehen. Eine Serie habe ich mir auf Netflix angeschaut, nämlich die außergewöhnlichsten Häuser der Welt.
Oh, das habe ich auch kürzlich eine Folge gesehen.
Ja, es geht einfach um ziemlich abgefahrene Häuser. Da ist er. Möchtest du noch zu Darkest Hour sagen, Dennis?
Hört ich.
Ja.
Wir nehmen das als Nein.
Ja, ich glaube, er hat ein Hört ihr oder so. Naja, ich rede jetzt einfach mal weiter. Also, es geht um Häuser. Natürlich sehr außergewöhnliche Häuser, wie der Titel schon vermuten lässt. Geclustert sozusagen oder gruppiert in vier Folgen zu verschiedenen Themenbereichen. Also irgendwie unter der Erde, am Wasser und noch zwei andere Themen. Irgendwas mit Luft, glaube ich, war noch. Also Häuser, die irgendwie in den Berg reingebaut sind, Häuser am Ufer von Seen und grundsätzlich einfach ganz architektonisch außergewöhnliche Gebäude und Domizile. Ich sag mal so, es ist ein bisschen wenig da, außer den Häusern, ja. Also es ist jetzt kein Top Gear, wo man sich irgendwie über die Moderatoren abhauen kann. Es erzählt ja nicht so schöne Geschichten wie zum Beispiel ein Chef's Table. Aber wenn man einfach coole Häuser sehen will und sich irgendwie wünscht, dass man endlich im Lotto gewinnt, dass man sich auch so ein Ding irgendwo aufstellen kann, dann kann man sich die Serie auf jeden Fall mal anschauen. Moderiert wird von einer britischen Schauspielerin, die sehr charmant ist, und einem Architekt, der immer so ein bisschen mehr die fachliche Komponente reinbringt und dann meistens auch pro Folge anhand einer handgezeichneten Skizze so ein bisschen die Gedanken hinter einem Haus erklärt. Pro Folge sind es, glaube ich, immer so 3-4 Häuser, kommt immer so auf eine Stunde Laufzeit, also in 4 Stunden ist man durch die ganze Serie durch. Ja, ganz interessant, aber auch nur, weil die Häuser halt so cool sind, und die Serie selbst bringt dann gar nicht mehr so viel dazu irgendwie. Also ich möchte es jetzt nicht unterbuttern. Man kriegt halt das, was man glaubt, aber halt auch nur das. Insofern reicht mir dann auch diese 4 Stunden Unterhaltung ganz gut aus, weil das Thema halt auch enden wollen interessant ist, ja.
Ja, also ich habe, wie gesagt, eine Folge davon gesehen. Es ist halt nett, aber ich denke, man hätte auch noch mehr machen können. Eben, wie du sagtest, wie die Häuser sind. Es wird hier und da mal der Architekt dazugeholt, erzählt, was er wie warum gebaut hat.
Stimmt, es gibt immer so ein bisschen ein Interview mit den Hausbesitzern oder den Machern des
Hauses. Genau, so ein bisschen Hintergrund. Aber es ist halt dann doch irgendwie dürftig, so von wegen, ja, es sieht cool aus, es ist schön und man hat überlegt vielleicht, warum man das wie gebaut hat, aber man kann halt eben auch nur so viel machen und es fühlt sich halt schon hier und da so ein bisschen gestreckt an. Also ich war halt durchaus ein, zweimal versucht, etwas nach vorne zu skippen, weil ich dachte, okay, jetzt habe ich das Haus gesehen, jetzt den Winkel haben wir schon 2-3 Mal gezeigt,
ja.
Da kann man weiter gucken. Es ist nett, es ist schön, es gibt auch so ein bisschen vielleicht so einen Urlaubsanreiz, wo man mal vorbei will oder zumindest vom Land her, gerade bei der Szene, wo ich war, das war halt irgendwo in, ich glaube, mit Fjorden oder an Küsten, wo man in Neuseeland ist, in Norwegen und wo auch immer. Das ist dann eher lustmachend oder wie der Mo eben schon sagte, wenn man dann mal im Lotto gewinnt und echt nicht weiß, wie und wo man sein Haus hinbauen soll, kann man da mal gucken, aber
genau,
ich würde vermuten, lassen. Es gibt vielleicht noch ansprechendere Inspirationsmöglichkeiten.
Ja, und das war es dann im Grunde auch wieder. Ich habe wieder viel Zelda gespielt, aber wer meine Meinung dazu hören will, der kann da in der letzten Folge reinhören. Hat sich nicht so viel verändert dran. Und ja, Friends läuft auch noch. Ongoing, mittlerweile, glaube ich, 7. Season oder so.
Okay.
Und ich weiß nicht, ich
glaube, hat er mich überholt, ja.
Der Dennis ist mittlerweile wieder bei uns und kann uns jetzt gleich noch erzählen, was er von Darkest Hour hält und oder was er so geschaut und gespielt hat.
Ja, das kann ich tun. Ja, ich habe leider nicht mitbekommen, was der Johannes zu Killers oder Hitman's Bodyguard gesagt hat und zu Dunkelste Stunde. Killers Bodyguard habe ich noch nicht gesehen. Ist das der mit Ryan Reynolds und
Samuel L. Jackson? Ryan Reynolds, genau. Spaßig, gut, nichts völlig Außergewöhnliches, schönes Popcorn-Kino. Punkt.
Okay, muss ich nicht gucken. Dunkelste Stunde
habe ich als sehr gut, sehr, sehr gut genannt. Vielleicht nicht Top 3, aber definitiv das Beste, was ich so gesehen habe und auch toll, Wahnsinnsschauspiel, schön und emotional, um es mal kurz und platt zu sehen.
Ja, platt ist gut, fand ich auch den Film. höchstens okay ist Mittelmaß, ja, aber hatte ich beim letzten Mal, beim vorletzten Mal, glaube ich, schon gesagt, ja. Nee, war so okay, ging so, aber halt, ja, typisches Biopic und gerade so gegen Ende.
Echt. Du sollst mal aus deinem Bunker da rauskommen, vielleicht hebt das deine Stimmung.
Das ist ja heute meine Stimmung hebt es jetzt über die Sachen, die ich geschaut habe, denn ich habe nur super Sachen geschaut.
Dann sind wir gespannt.
Also, zum einen habe ich The Terror gesehen. Das ist eine Kamera, die ich bei Mo ins Schlafzimmer aufgestellt habe. Kleiner Spaß, nein. Das ist eine neue Serie. Und mit Jared Harris, Kieran Hines, der Steppenwolf gespielt hat von seiner berühmten Rolle natürlich. Ist im Grunde, will ich auch nicht gar nicht zu viel drüber verlieren, weil ich habe nur die ersten 2 Folgen gesehen und es sind auch bisher nur die ersten 2 Folgen da. Kann man sich sogar auf Amazon anschauen. Ist eine neue Serie, wo 2 Schiffe, ich glaube um 1854 ist es, glaube ich, 1854, im tiefen Eis, im Packeis stecken bleiben und dort etwas länger verweilen müssen, als sie möchten. Und eine sehr atmosphärisch erzählte Geschichte, weil sie versuchen dann dort zu schauen, okay, wo kommen wir hier weiter, sprengen das Eis weg und genau, überlagert da halt längere Zeit. Und sehr düster, wirkt recht unheimlich und ja, macht unheimlich viel Lust auf mehr. Ich bin sehr gespannt und hoffe, dass es gut wird. Die ersten 2 Folgen sind auf jeden Fall schon mal sehr schön. Mhm. Dann habe ich gesehen Death of Stalin. Ich glaube, The Death of Stalin. Auf jeden Fall ist das der neue Film von Nanao Iannucci, der Veep gemacht hat und In the Loop, also so eine Political Comedy, und geht quasi darum, dass Stalin jetzt gestorben ist und es geht quasi um seine persönlichen Berater und unter anderem auch seine Tochter und seinen Sohn und wie es halt jetzt weitergeht in Russland. Es ist super düster teilweise, also es ist schon lustig, aber es ist teilweise schon sehr krass erzählt, muss ich sagen. Weil dann, ja, gerade sehr viele Menschen dann noch so einfach nebenbei erschossen werden. Und ja, wirkt jetzt nicht so, fügt sich nicht so nahtlos in seinen Kanon ein wie seine restlichen Sachen, weil die schon wirklich primär nur Political Comedy sind und hier ist schon ein bisschen düsterer, deswegen war schon überraschend. Aber der ist gut. War auf jeden Fall gut. Ein paar Mal gelacht, ein paar Mal ist mir das Lachen im Hals stecken geblieben. Aber war ansonsten, kann man sich den sehr, sehr gut geben. War ich sehr angetan von. Und vor allen Dingen, seine sonstigen Sachen sehen eher wie TV-Filme aus. Also gerade In the Loop ist ja glaube ich, sogar noch britischer Film gewesen. Und hier weiß ich es, ich glaube, es ist ein amerikanischer Film. Muss nochmal gucken. Aber der sieht halt sehr, sehr gut aus. Und das, da war ich halt auch so ein bisschen überrascht von. Also auch so, ja, ein Tick atmosphärisch. Und dann habe ich noch gesehen Call Me By Your Name. Mit, Armie Hammer, Timothy Chalamet. Wie heißt der Regisseur? Das ist der Bigger Splash gemacht hat. Luca irgendwas. Genau, und es spielt schon im schönen Italien, wo Armie Hammer und Timothy Chalamet sich etwas näher kommen. Fand ich auch sehr schön erzählt. Jetzt nicht so der absolute Wahnsinn, was Hunter hebt den ja gerne vor als so, ja, ihren Favoriten von letztem Jahr. Würde ich bei mir nicht ganz sagen, aber ich fand den schon sehr angenehm erzählt. Eine Beziehung zwischen die beiden haben halt eine Wahnsinnschemie. Also das ist halt einfach super, super schön. Und ich gucke zwar viele Filme, aber ich bin jemand, der nie sagen würde, oh hier, ey, ich kenne mich gut aus, weil einfach immer noch so viel, jeden Tag höre ich von irgendeinem Regisseur, irgendeinem Drehbuchautor, irgendeinem Schauspieler, wo ich sage, habe ich noch nie was von gesehen. Und für Call Me By Your Name hat James Ivory seinen ersten Drehbuch-Oscar gewonnen. Und ich habe gedacht, James Ivory, okay, sag mir was. Dann habe ich geguckt, noch keinen einzigen Film von ihm gesehen. Und das wollte ich jetzt gerne ändern. Und ja, habe das getan mit Call Me By Your Name, der sehr, sehr gut war. Kann ich nur empfehlen.
Okay. Hatte ich auch kurz überlegt, der stand auch im Bordprogramm, aber habe ich dann sein gelassen. Wäre wohl keine so schlechte Wahl gewesen. Doch! Nun gut, lieber Dennis, dann hast du noch was zu den Punkten zu sagen? Ansonsten
moderiere er.
Moderiere er, ja.
Ach ja, richtig, genau.
Ein Moderator wäre auch mal schön. Nein.
Dann ja, kommen wir jetzt zu unserem ausführlichen Review von I, Tanya, der neue Film von Craig Gillespie. Warte, jetzt muss ich kurz hören. Dann Craig Gillespie hat gemacht Love and the Real Girl mit Ryan Gosling, der war sehr schön. Den mochte ich sehr. Dann hat er gemacht das sehr, sehr gute Fright Night Remake mit Colin Farrell, Anthony Yelchin, RIP. Genau, der war top. Und ich glaube, er hat noch Warm Bodies gemacht, aber ich bin mir nicht sicher. Nein, ich glaube nicht. Ich bin mir unsicher bei Warm Bodies. Und ein Film liegt mir noch auf der Zunge, den er gemacht hat. Aber ansonsten mag ich den eigentlich sehr. Und ja, war auch so. Aitania hatte ich, glaube ich, in unserer Most Wanted Liste dass ich mich auf den Film auf jeden Fall sehr drauf freue. Mhm. Trailer sah cool aus. Margot Robbie mag ich sehr. Auch sonst der restliche Cast, Sebastian Stan, Allison Jenny. Coole Leute. Ja, sah interessant aus. Ich habe von Eiskunstlaufen wenig Ahnung. Aber das kann sich ja noch ändern, denn so ein hübsches Kleidchen
jetzt steht Lust einem. Bekommen,
ja. Ja, und so ein hübsches Kleid steht einem auch halt im höheren Alter. Von daher bin ich offen für sowas. Aber das ist eine Diskussion für einen anderen Tag. Mo, wie hat dir Aitania zugesagt?
Dieser Film hat einen Nerv getroffen, aber leider mehr so, wie wenn ich zum Zahnarzt gehe und der mir dann in Karies rumfummelt. Die erste Hälfte des Films hat mich echt genervt. Also, er lässt sich so ein bisschen an wie ein, ich sag mal, Logan Lucky oder so ein bisschen Coen-mäßig. Vielleicht noch Guy Ritchie-Anbahnungen, so im Sinne von, wir erleben da irgendwelche Kleinganoven, die glauben, sie sind clever und in Wirklichkeit sind sie saudämlich. Dann kommen noch so Sachen, so stilistische Elemente dazu, wie dieses Blitzscreen-Fake-Interviews und zum Teil auch richtiges Fourth-Wall-Breaking, so den Zuschauer ansprechen. Und das wäre ja alles ganz nett, wenn das Ganze nicht eine Geschichte erzählt, wo es um in Wirklichkeit Kindesmissbrauch geht und sehr eigentlich Themen, die ich nicht so unterhaltsam finde oder nicht so lustig finde, dass man da jetzt einen Spaß draus machen muss. Und das hat mir am Anfang ziemlich gestört. Ja, und ich konnte den Film eigentlich die erste Hälfte überhaupt nicht genießen. Klar, die Kameraarbeit fand ich cool und wie gesagt, wenn das Thema des Films ein anderes gewesen wäre, dann hätte ich den, glaube ich, gefeiert. Dann hätte man, glaube ich, sehr zugesagt. Aber dadurch, dass man da irgendwie einfach diese wahre Geschichte erzählt, die einfach alles andere als nett ist, hat es mir ein bisschen ist mir ein bisschen gegen den Strich gegangen, ja. Die zweite Hälfte war dann besser. Da hat er sich ein bisschen, war einfach ein bisschen ernster erzählt und ein bisschen im Ton ein bisschen sicherer, oder zumindest hat mir der Ton dann mehr zugesagt, den er eingeschlagen hat. Schauspiel war cool, also Margot Robbie macht es super und auch die Allison Jenny fand ich, auch wenn ich ihren Charakter jetzt kacke fand, weil er eben so eine Karikatur ist irgendwie, oder zumindest so inszeniert war wie eine Karikatur, hat sie ihn gut gespielt. Das kann ich schon anerkennen. Und sicher, es sind echte Personen, aber dann muss man das irgendwie von einem anderen Winkel aus erzählen und nicht so auf den als Pointe spielen für mich. Und deswegen muss ich leider sagen, kann ich mit dem Film leider echt nicht viel anfangen. Kann das Acting noch wertschätzen. Und das war's dann auch zum Großen und Ganzen. Aber es ist natürlich eine krasse Geschichte, die da erzählt wird. Und ich verstehe, warum da jemand sagt, die Geschichte ist so absurd, die ist larger than life, irgendwie, da möchte ich einen Film draus drehen. Aber ich hätte mir gewünscht, er hätte es aus einer anderen Richtung kommend irgendwie erzählt. Und dann hätte es, glaube ich, für mich besser funktioniert.
Mhm. Okay, bevor wir jetzt zum Johannes kommen, vielleicht kannst du noch kurz sagen, wusstest du über die Ereignisse Bescheid, wusstest du irgendwas drüber oder?
Nicht wirklich, also ich habe schon so, also wo so die ersten Kritiken zum Film kamen, habe ich dann von diesem Ereignis gehört. Bis dahin kannte ich die Person überhaupt nicht und wusste dann so ein bisschen, was da ein Skandal war, aber eigentlich war ich nicht wirklich gespoilt von der echten Geschichte sozusagen. Ich habe nachher ein bisschen die Wikipedia gelesen, aber die hat in Wirklichkeit auch nicht viel mehr hergegeben als das, was der Film schon erzählt.
Okay.
Also ich habe sie überflogen, die Wikipedia. Ich habe keine richtige Recherche gemacht. Ich wollte nur kurz wissen. In Wirklichkeit wollte ich wissen, hat man jemals rausgefunden, was tatsächlich passiert ist? Und ohne jetzt zu spoilen, aber nein, das hat man nicht wirklich.
Alles klar. Johannes?
Ja, vom Wissen der Geschichte geht es mir ein wenig ähnlich wie dem Mo. Ich hatte vorher mit dem Namen Tonya Harding eben halt schon mal was gehört, mit irgendeinem Sport und einem Skandal, aber ich konnte das jetzt aus dem Kopf nicht mehr zusammensetzen, was da genau war. Das kam eben halt in Bezug der Filmrecherche dann nochmal mit durch, aber ich wusste jetzt nicht genau, was passiert, von daher war ich da auch recht unvorbelastet. Grundsätzlich hat der Film gerade zum Anfang mich schon erstmal ein wenig überrascht von der Art, wie er es mit aufbaut und erzählt. Ja, also grundsätzlich hat man ja, ich sag mal, eher so ein bisschen dieses Setup, wie Mo sagt, oder vielleicht ähnlich wie Mo sagt, ich bin da nicht ganz mit ihm auf einer Linie, schon ein bisschen mehr auf Interview und persönlich, aber jetzt auch schon, dass es wirklich ein Film ist und nicht eine Doku, so ein bisschen diesen interessanten Spagat da zu versuchen, der oftmals gelingt, manchmal aber auch ein bisschen befremdlich wirkt, in gewissen Szenen aber auch immer wieder so ein bisschen dem Ton des Filmes fand ich eigentlich ganz gut tut. Ich bin grundsätzlich eigentlich ein Freund davon, wenn man Fourth Wall Breaking drin hat, das heißt Charaktere, die zum Seher sprechen, wenn das gut umgesetzt wird. Kiss Kiss Bang Bang ist da ein wunderbares Beispiel, wo ich große Freude habe, wie das gemacht und umgesetzt wurde. Ansonsten hier wirkte es, ich weiß nicht 100% konsequent, wann, wie, wo und wie oft es gemacht wurde. Hat für mich jetzt, ja, wie gesagt, erst so zum Stirnrunzeln gesorgt, aber passte auch so ein Stück weit zu dem Film oder zur Tonalität, beziehungsweise zur Aussage, wo er für mich so ein Stück mit hin wollte. Hebt ihn so ein bisschen aus, macht ihn deswegen nicht besonders gut, macht ihn am Anfang so interessant, so für den, okay, weil sonst die grundsätzliche Prämisse des Films hätte mich jetzt wahrscheinlich nicht davor in dem Ofen vorgelockt, jetzt rein an sich. Aber ansonsten, ja, wie Mo sagte, vom Schauspiel her ist das schon echt gut, gerade die weiblichen Charaktere sind einfach sehr stark und gut gemacht. Dass die Mutter so super klischeehaft ist, boah, würde ich gar nicht sagen. Ich finde die schon sehr speziell und überzogen. Klar sind da so Charakterarten dabei, aber
Mein Wort war karikaturenhaft, nicht klischeehaft, nur das.
karikaturenhaft, okay. Verzeihung, dann habe ich das missverstanden. Karikaturenhaft. Ja, es entsteht schon ein interessantes Bild der Leute, die, ich sag mal, wo man ein recht klares Bild von einigen bekommt, dass manches so ein bisschen offen lässt, man aber auch immer wieder so ein bisschen hin und her schwankt, so bei den Personen, so ging es mir
Ja.
zumindest.
Ja, er zeichnet ja, finde ich, schon ein gutes Porträt. Aber dann nutzt es nur, um sich drüber lustig zu machen, ist meine Empfindung.
Ich habe bei dem Film nicht viel gelacht. Also
Ich meine nicht,
schon gab's.
dass es Spaß macht, sondern dass es sie irgendwie so versucht, also war mein Eindruck, bloßzustellen, ja. So, schaut sich die Trottel an, diese Hillbillies, diese, sie glauben, sie sind so gescheit und wirklich sind es die größten Deppen und checken es nicht einmal, hahaha. So überspitzt formuliert, wenn ich es auf den Punkt bringe,
Okay.
ja.
Ja, den Eindruck hatte ich jetzt nicht ganz geteilt. Also er hat seine leichten Momente, wo du auch mal über die Charaktere schmunzelst, ohne Frage, oder auch mal über den einen oder anderen lachst. Aber ich würde, für mich war das jetzt nicht so, dass es auf alle so entsprechend wirkt, sondern es war vielleicht mal ein, zwei, die, wo ich das mit nachvollziehen kann. Aber da, wie gesagt, war bei mir persönlich ein anderer Eindruck. Im Ganzen, ja. Wie gesagt, stechen gerade sicher beim Schauspiel und wie das aufgreift und auch wie die Person dargestellt wird, sehr positiv hervor, oder ich sag mal positiv hervor. Von daher würde ich sagen, kann ich auf jeden Fall sagen, dass es für mich ein guter und auch großteils gut gemachter Film ist, der interessante Ansprüche oder Ansätze mitbringt. Er weiß hier und da auch zu begreifen, zu begeistern und zu gefallen und anzusprechen, so ein bisschen dranbleiben zu wollen, aber er ist auch nichts, was mich jetzt so völlig dann wegreißt und begeistert, wo ich sage, ja, im Ganzen kommt das auf einen guten bis sehr guten Film heraus, mit, wie gesagt, ein paar herausstechenden Punkten und sicher, Margot Robbie macht hier echt ganz tolle Arbeit. Aber hat in vielen Bereichen schon, finde ich, auch noch Luft nach oben, was so ein bisschen das Erzähltonalität, Tempo angeht und was man noch mit zeigen könnte. Wo ich noch positiv von überrascht war oder angetan war, war wirklich die Eiskunstlauf-Szenen, die gezeigt wurden, wie die Kameraarbeit da war, was und wie gezeigt wurde. Das fand ich ganz schön und schön dynamisch gemacht. Also die Kamera ist meistens mit auf dem Eis unterwegs, was ich mir dann auch sehr spannend als Kameramann vorstelle, weil du merkst halt schön die Tonya oder beziehungsweise Margot Robbie ist eine sehr energetische Person. Das kommt in vielen Szenen rüber, auch auf dem Eis. Du hast wirklich das Gefühl, da ist eine schöne Geschwindigkeit, da ist ein hoher Anspruch da. Da ist auch wirklich einfach Können mit involviert auf den Kufen, was nicht irgendwie groß getrickst ist, indem man nur Nahaufnahmen zeigt, sondern ich weiß nicht, was oder wie sie dafür mit vorbereitet oder gelernt hat, aber oder ob das halt immer Double sind. Da bin ich leider überfragt. Auf jeden Fall war das aber auch sehr ansprechend dargestellt und auch so ein bisschen, dass man ja, beeindruckt ist von der Leistung, auf die er auch mit eingegangen wird, weil es ging ja schließlich um die größten Rivalen für, ich sag mal, die olympischen oder ja, so die weltweit besten Eiskunstläufer. Mhm.
Ich finde auch die Dynamik der Kameraarbeit war cool, war super und auch die, wer auch immer das dann war, die dann Eis gelaufen ist für den Film, hat das super gemacht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das ob die Visual Effects immer ganz der Kameraarbeit das Wasser reichen konnten. Mir kommt vor, gerade wenn sie versucht haben, zwanghaft zu zeigen oder das zeigen wollten, dass Margot Robbie jetzt diesen dreifachen Axel oder was das war gemacht hat und dann ihr Gesicht wahrscheinlich mit Visual Effects drauf gepappt haben auf den auf das Eislauf-Double, vermute ich, bilde ich mal ein, dass oft der Fake nicht ganz funktioniert hat bei mir. Und da war es mir dann, da wäre es mir fast lieber gewesen, sie hätten den Fake gar nicht probiert und sich darauf verlassen, dass durch die Bewegungsunschärfe eh niemand erkennt, ob das wirklich Margot Robbie ist oder das Double. Ich glaube, das hätte fast besser funktioniert, weil so hatte ich immer gefühlt, oh, da liegt noch irgendwo so eine Ebene drüber, blöd gesagt, reingefotoshoppt, ja, vereinfacht gesagt. Irgendwas hat da nicht 100% funktioniert. Und klar, wenn sie dann zum Schluss landet und ihr Grinsen zeigt und so, das war dann wiederum cool, aber genau in den schnellen Bewegungen, finde ich, hat man es gemerkt, dass es nicht Margot Robbie war und sie trotzdem versucht hat, Margot Robbies Gesicht da irgendwie reinzumontieren. Fand ich nicht ganz 100% gelungen. Mhm.
Gut, okay. Lieber Dennis, was ist denn dein Eindruck?
Ich mochte den Film sehr. Ich fand ihn sehr gut, ich fand ihn sehr unterhaltsam. Ich habe des Öfteren gelacht. Mir waren die Ereignisse nicht bekannt, null. Ich wusste gar nichts davon. Gegen Ende wird Katharina Wittmann gezeigt, aber die kenne ich, aber sonst war es ja. Der Film versucht halt so, ich sag mal, im Stil von Goodfellas, so im Fahrtwasser von Goodfellas zu schwimmen, also nicht im Fahrtwasser von Goodfellas, aber halt zumindest den Stil so zu kopieren, so hey, hier Gangster, so ein bisschen das Meta erzählen, durchgehend Voice-Over, eine schnelle Erzählung, und das hat letztes Jahr American Made, hier der Seehundfilm, Barry Seal, auch versucht, und da hatte ich schon gesagt, der hat das nicht so gut geschafft, oder da wirkt es halt noch ein bisschen aufgesetzter. Ich will Aitania auch nicht hundertprozentig absprechen, oh ja, der versucht so da das Gleiche, aber hier, finde ich, gelingt es besser. Und ich habe mich nicht irgendwie nicht gesehen, okay, ja gut, ja, ist jetzt eher ein alberner Verschnitt davon. Also ich fand, es hat schon gut funktioniert. Ich fand, es hat auch am Anfang funktioniert. Ich fand Schauspieler alle klasse. Ja, Allison Jenny, mich hat es nicht so hart getroffen wie in Mo. Aber der ist auch einfach zart beseitigter als ich. Deswegen, ich bin halt so ein harter Typ. Ich kann sowas halt weg haben. Das ist halt kein Ding. Mhm.
Mo, nur weil dir dieser Kommentar nicht gefallen hat, musst du doch jetzt nicht dem Dennis da die Leitung abdrehen.
Ja, Dennis, falls du uns hörst, wir haben gerade den letzten Satz nicht zu gut gehört. Ah, jetzt bist du wieder da. Ja, oder?
Ja, jetzt.
Heute ist quasi eine Live-Episode, also eine aufgezeichnete Live-Episode leider, aus technischen Gründen. Normalerweise editieren wir dann sowas raus, aber heute.
Natürlich. Dennis, versuch nochmal. Hast du das wieder gefangen? Bist du wieder in...
Ja, ich bin wieder da.
Alles klar. Gut. Genau, du warst gerade bei der Allison Jenny. Und
ja. Genau. Ich hatte erwähnt, dass... was habe ich gesagt?
Dass du ein harter Hund bist, und ich nicht.
Das ist richtig. Genau. Ja, das war eigentlich.
Das war alles, was du sagen wolltest.
Schön.
Gut, schöne Episode. Tschüss.
Nein, aber mich hat ich habe schon in manchen Momenten gedacht, das ist übel und dass es jetzt nicht unbedingt ein Moment ist, wo ich erkenne, dass es schwarzer Moor ist oder dass ich einfach, dass mir der Film dann in dem Moment so nahe geht, dass ich denke, was für ein krasses Drama, was es da bei denen zu Hause so abgeht. So weit bin ich halt nie gekommen. Ich dachte halt schon, ist krass, aber es sind dann halt einfach, sind die Umstände, der Film versucht jetzt halt nur nicht als den Peter einmal zu verkaufen, sondern einfach, so war's und weiter geht's. Und das ist ja auch so ein bisschen das Mantra des Films und das sagt sie ja auch immer so, es war beschissen, aber weißt du was, ich habe weitergemacht. Und von daher hatte ich da nicht so meine Probleme mit.
Ja, ich kann mit der Einstellung, finde ich ja okay, wenn sie das so sieht, aber mir kommt vor, der Film wollte uns glauben lassen, dass wir da jetzt drüber lachen sollen.
Das glaube ich nicht, nein. Du sollst denken, das ist krasse Scheiße. Mhm. Aber nicht, dass du darüber lachen sollst. Den Eindruck hatte ich nicht. Und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass, was du eben gesagt hast, ja, muss gar nicht hier so ihn hier machen, also hier so deine Haare zurechtdrücken, weil du meinst, bist was Besseres, Mo, bist du nämlich nicht. kann ich nämlich gerade schon was sagen hier. Fuck jetzt. Ich vergesse, was ich sagen wollte.
Na, weißt, ich finde, sie hat so ein bisschen, der Tonya-Charakter hat so ein bisschen...
Jetzt. Warte, ich weiß wieder.
Okay.
Du hast eben gesagt, dass der Film, dass man sich über die Charaktere lustig macht. Also, hier, guck dir mal den White Trash an.
Ja.
Finde ich gar nicht. Mit Ausnahme hier von dem Dicken, dem Sean.
Ja. Gut, bei dem hat es am ehesten funktioniert für mich.
Ja. Ja, also ganz ehrlich, wie heißt der? Michael Hauser? Irgend sowas? Philipp Michael Hauser, Sean Michael Hauser, irgend sowas. Den fand ich großartig. Hm. Ich habe gelacht über jeden einzelnen Satz, den der Kerl rausgebracht hat.
Der war tatsächlich ziemlich witzig.
Der war unheimlich gut. Ja. Unheimlich gut. Und da habe ich auch, klar, es geht nicht anders, dass du da den nicht einfach, dass du den nicht ernst nehmen kannst und dass du da denkst, hier, was für ein Vollidiot.
Hm.
Aber bei den anderen habe ich das nie so gedacht, ja, okay, ich habe jetzt auch Sebastian Stans Charakter nicht so viel Intelligenz zugesprochen und er ist auch nicht der sympathischste, aber ich habe nie gedacht, was sind das für bescheuerte Menschen?
Hm. Okay.
Ich habe mich klar über gewisse Aspekte und gewisse Entscheidungen, ich will nicht sagen aufgeregt, aber schon gesagt, vielleicht ist nicht das Allerklügste. Aber ich finde, der Film hat es aus ihrer Perspektive einigermaßen nachvollziehbar erzählt. Nicht, dass die Entscheidungen nachvollziehbar sind, sondern für diese Charaktere, die ich für nicht schlau halte, als zumindest im Kontext des Films Aktionen nachvollziehen konnte.
Okay. Ich würde gerne dann, wenn wir kurz noch ins Spoiler wollen, bringe ich gerne noch ein Beispiel, weil ich möchte jetzt nicht raus ballern, wenn der Film noch nicht gesehen hat. Aber für mich hat halt die Tonya, der Charakter, so ein bisschen die, auch optisch jetzt, mich an die Joy von My Name is Earl erinnert, ja. Die auch einen Haufen Scheiß bauen, aber dort wird es halt wirklich als Komödie gespielt und da sind es fiktive Charaktere. Da habe ich dann kein Problem damit, drüber zu lachen, ja. Das ist es nicht so, dass ich nicht lachen mag über
aber
dumme Leute. Aber mir kommt mir vor, in dem Fall haben sie es halt wirklich vorgeführt und dadurch, dass es echte Charaktere sind, die so existieren, immer noch leben, da hatte ich kein gutes Gefühl dabei, über die eine oder andere Situation zu lachen. Ja, der Bodyguard, der war tatsächlich so jenseitig, dass der wahrscheinlich auch vielleicht wirklich nicht der Klügste ist, dass es schon lustig war. Aber gerade so der Tonya-Charakter war für mich irgendwie auf der falschen Seite von so einer ganz feinen, von so einem schmalen Grat und ist halt für meine Empfindung hin auf die falsche Seite rüber gerutscht.
Weißt du, was ich bisher am häufigsten als Kritik an diesem Film gehört habe?
Sag.
Dass Tonya Harding so positiv dargestellt ist.
Mhm.
also jetzt von vielen Leuten, die sie kennen und die Umstände kennen, das ist das, was ich sehr oft höre. Und wenn Leute dem Film was ankreiden, dass der Film ihr gegenüber etwas zu nett ist und ein bisschen zu sehr, oh, hier, guck mal, die arme Tanja, guck mal, was sie durchgemacht hat, ist es nicht verständnisvoll, dass
sie so ist, wie sie ist.
Und das hat, sage ich ganz ehrlich, wie gesagt, ich kann die wahren Ereignisse nicht und das hat bei mir funktioniert. Deswegen war ich jetzt sehr überrascht, dass das bei dir nicht der Fall ist.
Jo. Aber wir haben eh letztens wegen am Disaster Artist schon geredet, ist vielleicht so ein bisschen meine Fremdscham irgendwie, ich weiß es auch nicht genau. In meinem Fall, also ich habe wirklich in der ersten Hälfte vom Film da gesessen und gesagt, eigentlich, boah, na, also wenn es ein Film wäre, den ich jetzt gerade nur zufällig im Fernsehen sehe, ich würde ihn abdrehen. Geht mir gegen den Strich. Zweite Hälfte war besser.
Ernsthaft?
Ja, echt. Zweite Hälfte war besser, da bin ich dann reinkommen und ich glaube, da war es dann immer so diese, ich glaube, es war vor allem so diese Origin-Story, sage ich jetzt mal, ja.
Ja. Yeah.
Aber ich wollte mal kurz ins Spoiler-Part gehen, dann kann man ein bisschen konkreter reden. mir ist es gegen den Strich gegangen und ja, das.
Okay.
So, ich glaube, so kann ich es umschreiben.
Okay. Dann gehen wir jetzt hier ins Spoiler-Part.
Alles klar.
If you only knew the power of the dark side, Obi-Wan never told you what happened to your father.
He told me enough. He told me you killed him.
No, I am your.
Weil das am Anfang eine Szene, die einfach hängen blieb, ist, war zum Beispiel die, wo.
Mit dem Messer.
Mit dem Messer. Na, weil nicht unbedingt.
Weil es hängen geblieben ist.
Na, nee, die, wo die Mutter ihr nicht erlaubt, dass sie vom Eis runtergeht und sie pieselt sich dann an.
Und oh, ja.
Selbst da hatte ich das Gefühl, der Film sagt so, sie hat sich in die Hose gemacht. Ich meine, vielleicht war ich da schon auf dem falschen Trip, ja. Vielleicht hat irgendwas das getriggert in mir.
Weil du dich darüber lustig machst, dass kleine Kinder sich auf dem Eis einpieseln, nur weil Johannes und ich nicht so denken, also, oh, bin ich widerlich, oh.
Ja, weiß nicht. Ich habe ihn einmal gesehen und bei dieser Sichtung war es für mich eben so. Und dann zum Schluss zum Beispiel, eins der letzten.
Ich verstehe nicht, wie du da in dem Moment drauf kommst, dass du darüber lachen sollst. Du sollst denken, alle, guck mal, was diese Mutter mit ihrem Kind macht, nur weil die will, dass sie eine gute Eiskunstläuferin wird. Ich habe zu keinem Moment, das ist mir nicht mal im Ansatz gekommen, dass ich da lachen soll.
Ja.
Der Mo sah so aus.
Na, ich habe natürlich nicht gelacht, aber ich hatte das Gefühl, der Film hätte es gern. Naja, aber zum Beispiel zum Schluss,
okay.
Wie war die Situation? Ganz zum Schluss, einer der letzten Sätze ist ja, wo sie so betont, dass sie möchte eine gute Mutter sein für ihre Tochter.
Mhm.
Und auch da hat das Gefühl, das ist so, schaut's mal, die glaubt, sie ist eine gute Mutter. Und weißt du, so vorführmäßig.
Du hast eine interessante Version des Films gesehen.
Ja, weiß ich
auch. Wir haben auf einmal Goofy in der Leitung. Hallo Goofy, wie kommst du denn hierher?
Na, und dann auch gegenübergestellt mit den echten Interviews dann zum Schluss. Ich meine, die waren eh sehr aufschlussreich, weil tatsächlich der Charakter, den die Allison Jennings da spielt, wirklich diesen verdammten Vogel auf der Schulter hat, wie so ein Pirat.
Das ist witzig.
Ja, und mir kommt vor, der ganze Film war halt immer so, dass so, schaut's mal, wie absurd nicht das echte Leben ist und haut sich drüber ab. Das war halt echt mein Empfinden während großer Strecken dieses Ganzen. Und das ist, war mir halt echt, anders als du es zeichnen willst, habe ich natürlich nicht gelacht. Und es ging mir halt echt dagegen. Also, ne. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht hat irgendwas Komisches den Trigger gesetzt, dass mich irgendwas auf diese Schiene gebracht hat, dass ich geglaubt habe, der Film möchte das als lustig darstellen. Irgendwas hat dazu geführt, ich bin davon nicht mehr weggekommen und ja. Nach einer Sichtung, vielleicht beim zweiten Mal ist es anders, aber bei der einen Sichtung war es halt so.
Mhm. Ja, ich bin wie gesagt da eher beim Dennis, also das hatte ich dann im Einzelnen halt nicht so. Aber ja. Gibt es noch irgendwie eine Szene, die ihr im Besonderen herausheben wollt?
Oh, absolut. Sie sieht top. Also, fand ich großartig.
Einfach von der Musik. Das war das, das erste Mal, oder? Als sie aufs Eis geht?
Genau.
Ja, genau. Ja, die Songs. Die Songs haben gut funktioniert. Die waren cool.
Ja. Hm? Ja. Und das ist auch keine einfache Sache. Hm. Also, was war es vor ein paar Jahren?
Suicide Squad.
American Hustle.
Also.
Das David Ayer Meisterwerk. Nein. Das war im gleichen Jahr, wo Wolf of Wall Street rauskam. Wo American Hustle auch rauskam. Von American Hustle, von David O. Hustle. David O. Hustle natürlich. Und der ja auch so ein bisschen auf Scorsese, also so Period Piece, coole Musik, lockere Klamotten. Wolf of Wall Street hat super funktioniert. American Hustle für mich persönlich leider gar nicht so sehr. Also, und gerade dann so in Bezug auf die Musik. Also fand ich hier schon, fand ich gut. Hat mir gut gefallen. Und ja, also würde ich auf jeden Fall sagen, dass, wie gesagt, Eiskunstlauf ist jetzt nicht unbedingt ein Sport, den ich passioniert verfolge. Aber das war schon schön dynamisch gefilmt. Auf jeden Fall gehe ich mit. Ich bin mir sicher, dass da auch ein paar Double-Shots dabei gewesen sind. Hier wurde jetzt nicht so ein großes Taratum gemacht wie damals bei Black Swan.
Ja, es gab wohl zwei Doubles, habe ich jetzt in der Zwischenzeit mal geschaut, die der Großteil von den Fußarbeit und den Sprüngen gemacht haben, aber wohl die Margot Robbie schon auch einiges von diesen Drehungen und sonst diesen Bewegungen selbst mitgemacht hat, weil die auch einiges sich beigebracht hat. Also wird aber auch, genau wie du sagtest, wohl, keine Ahnung, nicht so ein großer Brumborium drumherum gemacht.
Also wenn Eiskunstlaufen so inszeniert wäre wie der Film, würde ich es mir, glaube ich, eher anschauen. Ne?
Das wahrscheinlich nicht, aber ja, es macht zumindest für einen, es kommt dann einfach gut rüber. Also war okay.
Mhm.
Mir hat er gut gefallen. Die Szenen, die mir so ein bisschen, wo ich wirklich sagen, nicht das Herz gebrochen hat, aber fand ich wirklich, fies. Da, wo die Mutter ankommt und auf einmal wirklich saufreundlich ist und sie hat das Aufnahmegerät dran.
Boah. Ja. War stark, ja. Hat Impact gehabt, ja.
Also es war eine Szene, wo man nicht lachen sollte, Mo.
Da, wie gesagt, in der zweiten Hälfte war das dann ein bisschen eindeutiger für mich auch zu sehen. Und das
ist schön zu hören.
Ja. Mit Ausnahme natürlich der beiden Wet Bandits da, die da in ihrem Van herumcruisen. Wo mich auch echt interessiert hat, wie da die tatsächlichen Attentäter drauf sind. Ob die auch so Demlacke sind.
Mhm.
Wo sie irgendwie die Überwachungskamera vom Parkplatz, wo der einfach alle halbe Stunde umparkt, um unauffällig zu sein.
Um nicht aufzufallen, genau. Oh Mann.
Ja. Wobei, was sollte
die Szene
eigentlich
der
eine Charakter, der war ein bisschen umsonst, oder? Der Reporter-Typ. Oder war der mehr so der Erzähler?
Von Bobby Cannavale.
Ja, genau.
Ja, auf jeden Fall, richtig. Gut, dass du es sagst. Weil er ist der Einzige, der von den Interviewten im Film nicht auftaucht. Hm. Und das, fand ich auch eine komische Wahl. Weil im Grunde ist auch nicht so, weil im Grunde, wenn du dich dafür entscheidest, du willst ja irgendwas dazu packen. Also er liefert halt die Perspektive von, was war er, Magazin?
Vermutlich kennen Amerikaner den Typen, aber ich kannte ihn nicht. Aber
ich glaube, er war hauptsächlich da, um halt diesen Incident hervorzuheben. Einfach die Geschichte, das halt auch zu bringen, dass da die Presse ins Spiel kam, wo es darum ging und dass ja alles ein bisschen dann der eigentliche Aufhänger des ganzen Skandal war. Dass er quasi so ein bisschen dann der Botschafter dafür war und die Rolle mit einnimmt, die Geschichte halt zu inszenieren und zu erzählen. Ja, da wäre halt sonst die Frage, wie man es hätte sonst anderweitig noch geschickt machen können. Aber abgesehen von dem, ist halt, war halt schwierig. Oder würde ich auch sagen, war nicht so super notwendig. Aber zurückzukommen auf wir unsere beiden Waschlappen. Der eine, der war ja schon ziemlich durchnässt, als er da in die Eiskunstlaufhalle ging. War für mich irgendwie auch so ein bisschen eher so ein Schwachpunkt vom Film. Also es war cool, dass das so zielgerichtet geht und er quasi einfach nur so einmal dann durchgeht. Aber ich überlege gerade, wie ich das jetzt sage. Aber es wirkt halt ein bisschen okay, von wegen, will ich jetzt darstellen, dass er halt wirklich einfach so verplant und völlig verwirrt war und nichts guckt und wie und wo und was und einfach mal gemacht hat und bedingt spannend dargestellt war und er auch irgendwie so völlig überzeichnet wirkte, wo ich gesagt habe, wenn der Typ an dir vorbeiläuft, dann willst du doch direkt ärztliche Hilfe anbieten. Das wirkte für mich so ein bisschen, okay, kurzes Stirnrunzeln mit dazu aufbracht. Ich weiß nicht, wie es euch da ging.
Ich verstehe nicht ganz in Bezug auf was.
Hat dir das gefallen oder fandst du das auch nicht so toll?
Wie der Typ da rein ist?
Ja, grundsätzlich die Szene mit ihm, wie er da rein ist, wie es gespielt war und wie er aufgemacht war und aussah.
Ich fand's cool.
Das hätte wenigstens...
Ja, also für mich hat funktioniert. Der Typ war ein Trottel, direkt da rein.
Kann der Dennis sich immer gut mit Bonden, dann, ja.
War eindeutig der Sympathieträger, oder Dennis?
Ja, auf jeden Fall. Mit dem habe ich am meisten mitgefühlt.
Ja. Projektionsfläche.
Gerade als er dann versucht hat, durch die Tür zu kommen, das war schon...
Ja, okay, das war schon gut halt. Einfach mit dem Schädel das einzuhauen. Ja. Aber...
Der war... Really?
Mache ich auch so, wenn ich irgendwo durch die Tür bin, ich werf meinen Schlagstock zur Seite und nutze dann meinen Kopf.
Was?
Ja. Ja. Gut.
Ja. Da wusste sogar ich, dass man lachen darf.
Schön. Kleine so In-Picture-Einblendung. Mo, Achtung jetzt, wirklich. Die Banausen, habt ihr noch einen anderen Punkt? Ich glaube, sonst gibt es nicht mehr so allzu viel zu sagen zum genannten Streifen. Wir haben da eine recht unterschiedliche Perspektive auf den Film, habe ich so das Gefühl, was ja auch mal interessant ist.
Ich dachte, das haben wir immer.
Ja, es gibt so ein paar Highlights, wo du verwirrt bist, aber sonst...
Ich war noch nie bei einem Film verwirrt. Ich verstehe jeden Film auf Anhieb.
Okay, gut.
Anschuldigung hier, kurz vor Ostern. Ich glaube es nicht.
Ja, apropos Ostern. Wir wollten ja, ich weiß nicht, schaffen wir es irgendwie jetzt mit unserer komischen Pseudo-Telefonleitung hier noch eine O-Western-Folge auf die Haxen zu stellen, oder können wir jetzt, glaube ich, nicht versprechen an dieser Stelle, oder?
Wir können zusagen, dass wir da was geplant und was eigentlich konkret vorhatten. Wir aber jetzt ein wenig mit unseren technischen Limitationen kämpfen müssen. Deswegen würde ich sagen, können wir es noch nicht 100% versprechen. Wir versuchen, irgendwie was hinzubiegen, vielleicht den Dennis doch einfliegen zu lassen, den noch aus seinem Loch ein bisschen auszugraben, noch ein bisschen Metall drüber zu schicken, dass er eine höhere Antenne basteln kann. Ja. Aber ansonsten müssen wir mal gucken, was sich die ermöglichen lässt. Ja. Ansonsten gibt es ja viele nette Kollegen, die bei der Geschichte mitmachen, wo man sicher mal reinhören kann. Aber wir versuchen natürlich auch unseren Beitrag dazu leisten. Aber wie gesagt, mal schauen.
Yes. Ja, also ich hoffe, die Folge war trotzdem hörbar. Ist ja immer dann schwer zu sagen, weil wir eigentlich schon immer darauf Wert legen. Wir nehmen jede Spur einzeln auf und schauen, dass wir halt von der Qualität her einigermaßen okay sind. Deswegen hoffe ich, dass das jetzt hier auch einigermaßen anhörbar gewesen ist. Wenn ja, dürft ihr uns gerne schreiben. Ansonsten dürft ihr uns natürlich in einem anderen Fall natürlich auch gerne schreiben. Lichtspielkastekinofilm.com kinofilme.com/podcast könnt ihr uns Kommentare hinterlassen und wir freuen uns riesig über eure iTunes-Bewertungen. An der Stelle wünschen wir euch ein paar dicke Eier und frohe Ostern. Macht's gut. Ciao.